Diese Predigt heißt das verzweifelte Lachen und ist Teil der Abraham-Serie. Und der heutige Text aus dem Wort Gottes spricht von der Herrlichkeit seiner gnädigen Herablassung zum Menschen. Gleichzeitig zeigt er auch, wie der ehrfürchtigste Mensch des Glaubens von seiner eigenen Trübsal, wann sie nur groß genug ist, gereizt wird zur Unvernunft. Er steht in 1. Mose 17, ab 1. Vers. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig, oder wie es auch heißt, vollkommen. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Was für eine Begegnung! Zum ersten Mal begegnet hier Gott einem Menschen mit dem Namen El Shaddai. Ein wunderbarer Gottesname. 48 Mal kommt er im Alten Testament vor. 4 mal 12 mal zwei Vollzahlen multipliziert. Der Name El Shaddai kommt her vom akkadischen Shadu, dem Wort für Brust. Und darum leiten sich aus El Shaddai zwei Begriffe ab für das Bedürfnis des Menschen: die mütterlich liebevolle Versorgung mit allem Nötigen und die Erweisung der väterlich-männlichen majestätischen Kraft und Stärke. Die hebräische Wurzel Shaddad bedeutet deshalb auch stark sein, mächtig sein. Es ist wunderbar, diese liebevolle Art Gottes, uns Menschen mit über 700 Namen zu begegnen, um sein Heil und seine Zuneigung uns über die Maßen zu bekräftigen. Samuel Hebbich hat diesbezüglich einmal den passenden Ausspruch getan: Kommen können sie jetzt alle, aber wollen tun sie nicht. Und wie recht hatte er dabei. Aber gerade an diesem Wort, an dieser Begegnung mit Abraham, lässt Gott nicht nur nichts zu wünschen übrig, nein, es wäre auch niemals auch nur ein Mensch auf all die liebevolle Hinwendung, die Gott zum gefallenen Menschen pflegt, gekommen. Gott selber geht auf den Menschen zu, er sucht den Menschen, der Mensch von sich aus, er sucht Gott nicht. Ihr wollt ja Gott gar nicht finden, hat einst Wilhelm Busch in eine Versammlung hineingerufen. Ihr wollt ihn verlieren. Und so ist es auch. Und umso schöner, umso lieber, umso herrlicher ist jedes Wort aus Gottes Mund zu hören. Im Grunde ist El Shaddai mit diesem Wort an Abraham jedem von uns entgegengekommen. Aber speziell im Hinblick auf den Bund mit Abraham ist der Name Gott der Allmächtige besonders aussagekräftig. Er bedeutet ja auch der von sich ausströmende, der allem Leben gebende. Weil Abraham ist ja erstorbenen Leibes, so steht's. Und es ist geistlich ein ganz klares Bild auf jeden Mitgekreuzigten in Christus. Niemand von uns ist es möglich, Leben weiterzugeben, geistliches Leben. Gott, der Allmächtige, der das Leben ist, der ist allein dazu in der Lage. Es ist übrigens hier bereits das 5. Mal, dass Gott dem Abraham erscheint. Allein dieser Umstand, diese Zahl sagt sehr viel aus über Gottes Willen und Gottes Zuneigung. El Shaddai, der allmächtige Gott, ergreift hier auch mehrmals das Wort. Er verleiht seinem Bund ein Zeichen und er gibt Abraham und Sarai neue Namen. Noch im selben Vers 3 lesen wir: Und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Einleitend spricht Gott hier den Satz: Ich bin Gott, der Allmächtige. Kurz darauf fiel das Wort: Ich bin der, der mit dir im Bund steht, und ich will dein Gott sein. Und hier im Vers 8 schließt Gott mit: Ich will ihr Gott sein. Ja, hätte irgendjemand das gedacht? Hätte jemand das erwartet? Hätte jemand das gewünscht? Aber ja, das ist ja alles sehr, sehr wünschenswert, aber menschlich vorstellbar war es nicht. Und leider zweifeln wir immer wieder herum, auch wir, an dem guten Heilswillen Gottes. Wie deutlich steht uns doch Jesu Antwort vor Augen, als der Aussätzige ihn bittet: Herr, willst du, so kannst du mich wohl reinigen. Ein Wort, eine Bitte, die wir doch alle haben. Und die Antwort: in die Ewigkeit halt sie hinaus. Ich will. Siebenmal, also in der Vollzahl Gottes, siebenmal sagt der Allmächtige in diesem Kapitel: ich will. 13-mal kommt das Wort Bund aus seinem Mund, davon 9-mal mein Bund, 3-mal ewiger Bund und 1-mal heißt es der Bund zwischen mir und dir. Jetzt geht aber Gottes Wort noch weiter, ab Vers 3b. Und Gott sprach zu Abraham: so bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder am Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und Gott sprach weiter zu Abraham: du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? 2 Dinge, die Sarai betreffen, fallen in diesem Text besonders auf. Sie, als einzige Frau in der ganzen Bibel, erhält einen neuen Namen. Von meine Fürstin, was Sarai heißt, wird sie umbenannt in Fürstin. Von Sarai auf Sarah. Wer Abrahams Geschichte genau kennt, mag darin Gottes korrigierenden Segen erkennen. Denn Abraham gehorcht augenblicklich, er reagiert ja prompt, sofort verwendet er im Gebet den neuen Namen Sarah. Und zweitens wird Sarah zum ersten Mal hier definitiv die Mutter des verheißenen Samens genannt. Das war bisher noch nicht der Fall gewesen. Zur rechten Zeit kam die rechte Information inklusive der notwendigen Änderungen und alle die Anweisungen, die nötigen Informationen kamen immer rechtzeitig von Gott. Das sollten wir immer im Auge behalten. Schon früh wurden die generellen Hinweise und Verheißungen erfolgt. Es fehlten nur noch gewisse Details, die aber alle zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind. Wenn wir alles im Leben schon vorher wüssten, und zwar detailliert, dann wäre unser Glaubensleben ein anderes, nämlich keines. So liegt es aber an uns, im Gottvertrauen und Geduld die Verheißungen zu empfangen. Zeit und Stunde wird uns in seiner Güte bestimmt. Gott aber kommt nie zu spät. Das muss uns immer ganz klar bewusst bleiben, auch wenn wir uns kaum erwehren können, dort und da voreilig und falsch zu agieren, menschlich zu agieren. Denn die Voreiligkeit, dieses Problem, diese Sünde, die zieht sich durch die ganze Bibel. Auch wir sind ja deutlich genug informiert durch das Evangelium Gottes. Viele Details aber, die sind uns verborgen, vor allem was die persönliche, nähere und fernere Zukunft betrifft. Diesbezüglich soll uns diese Geschichte heute warnen vor falschen Überlegungen, um zuletzt in übermäßige Angst oder in schwärmerische Schlüsse zu verfallen oder in sinnlosen Aktivismus beziehungsweise eigenwilligen und auftragslosen Gottesdienst. Die Biografien bekannter Gotteskinder zeigen, dass Gott sich ja nie verspätet hat, dass er es aber oft bis zum Äußersten kommen ließ, was den Zeitpunkt seiner Hilfe bzw. seine Information betraf. Eine in jedem Fall liebevolle Maßnahme von ihm. Im Nachhinein erkennt man es dann. Schon allein der Gedanke, dass es so weit kommen muss, dass er es so weit kommen lässt, dass in uns oft die Hoffnung und alle Gefühle dazu ersterben müssen, damit wir unser Vertrauen absolut nicht mehr auf uns, sondern auf ihn, nur mehr auf ihn und auch unsere Hoffnung nur mehr auf ihn setzen können. Er, der ja alle Hilfe von jeher ganz alleine tun wollte, er muss uns lehren, woran ihm gelegen ist. Es steht ja im Psalm 74, 12, Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Ja, wie könnten wir sonst ein Leben führen aus dem Glauben? Ein Leben, das Gott ehrt. Zwei Reaktionen Abrahams fallen auf in diesem Textabschnitt. Erstens, er fällt auf sein Angesicht. Das ist gut. Vor kurzem las ich ein Buch über die letzten Stunden und Worte vieler Gläubiger. Da stand zum Beispiel, dass Gottfried Arnold, der bekannte Professor und Liederdichter, in seiner letzten Stunde nicht auf dem Rücken liegend beten wollte. Seine Frau musste dem Sterbenden dazu auf die Knie helfen. Aber es hat mich tief beeindruckt. Wir gehen so ja auch bei der Taufe vor, ohne dabei in Angst und Schwärmerei zu verfallen, aber wir wollen ja niemanden nach hinten umlegen, denn in Gottes Wort ist es jedes Mal ein Gerichtszeichen, wenn jemand rücklings fällt. Da lesen wir, da fiel Abraham auf sein Angesicht. Das lesen wir als Reaktion auf Gottes Wort. Es wäre auch uns allen sicher förderlich, wenn wir nach Möglichkeit das Wort Gottes wieder öfter auf den Knien lesen würden und auch wieder öfter das persönliche Gebet auf dem Angesicht verrichten würden. Für Abraham war diese Reaktion Gott gegenüber dringendst angebracht, wie wir sehen. Und wenn wir im Weiteren seinen seelischen Zustand betrachten, dann verstehen wir auch mehr davon. Hier in unserem Text kommt dieser Satz ja zum ersten Mal vor in der Bibel, er fiel auf sein Angesicht. Aber insgesamt 13 Mal von hier bis zum 2. Korintherbrief steht in der Bibel, dass jemand vor Gott und Jesus Christus auf sein Angesicht fällt. Ein bisschen Statistik schadet ja in der Predigt nicht, denn solche Zahlen können unsere persönlichen Gepflogenheiten oft recht günstig beeinflussen. Und damit spannt sich nämlich die Brücke hin zur zweiten Reaktion Abrahams, da lesen wir, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Ja, woher das? Was für eine Mixtur? Welch eine zerrissene Seele liegt da vor Gott im Staub? Wir kennen doch alle das Wort aus Offenbarung 7,14, da steht, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Was ist da gemeint mit der großen Drangsal? Im Grundtext ist an dieser Stelle ja nicht irgendeine Drangsal gemeint, sondern die große Drangsal, also eine ganz bestimmte Drangsal oder Trübsal, wie die Luther-Übersetzung sie nennt, ist nicht die Antwort die, mit der großen Drangsal ist das ganze Leben in dieser irdischen Welt gemeint, mit der jene konfrontiert sind, über deren Glaubensleben das Leid geschrieben ist. Das heutige Wohlfühlchristentum will damit nichts zu tun haben. Und es wäre vieles anders, wenn das Leid nicht wäre, in seiner mannigfaltigen Gestalt. Ein Beispiel, es ist doch so, dass im 2. Timotheusbrief steht, dass unser Retter, Jesus Christus, dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und das in Hebräer 2,14 steht, dass er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Aber bedeutet das jetzt, dass die Christen körperlich nicht mehr sterben? Nein. Aber wenn es so wäre, dass Christen hier nicht mehr sterben müssten, dann würden viele, ganz viele, womöglich alle, um dieses Vorteils willen sich zum Christentum bekehren. So ist es aber nicht. Dieses Leben bleibt für uns eine Durchgangsstation. Und das Ewige, das liegt außerhalb davon. Das ewige Leben, das Jesus ist und das er durch sich selber gibt, das ist wohl schon da, Aber unser Körper unterliegt ja weiterhin der Sterblichkeit. Und diese ganze Welt unterliegt in allem der Vergänglichkeit. Nachdem nun auch nachgewiesenermaßen das Reich Christi nicht von dieser Welt und unser Bürgertum und Wandel im Himmel ist, jetzt passen wir als die Seinen auch nicht zu diesem Weltlauf. Damit haben wir Probleme hier. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, aber die liegt außerhalb der Welt und demnach sind Reibungen und Leid vorprogrammiert in dieser Zeit, im irdischen Leben eines Gläubigen. Sind die Seinen einmal wirklich im Himmel, im Land und Stand der Verklärung, dann wird uns das gesamte jetzige Leben in dieser Todeswelt als Drangsal gelten, die vergangen ist. Der Tod war ja niemals Bestandteil der Schöpfung Gottes, vielmehr das Leben war von Gott gewollt und war dem Menschen auch gegeben. Der Tod kam dazu als der Sold der Sünde. Christus aber hat uns das Leben wieder erwirkt, ja mehr noch auch die Gotteskindschaft. Solange wir aber hier existieren, sind wir aushämisch und damit sind wir in der Drangsal. Wir haben uns natürlich auch mehr oder weniger an diesen Zustand gewöhnt, der dem Ideal Gottes aber nicht entspricht. Wir haben uns gewöhnt an das Nagen des entsetzlichen Wurms und an die allgegenwärtigen Zeichen des Todes ringsumher. Wir haben hier im Westen sogar gelernt zu überspielen, dass auch unsere schönsten Sonnenstunden durchzogen sind von Millionen von Klagen und Seufzern. Hätten wir noch den Blick für die Armen hier und in anderen Erdteilen, dann kämen wir nicht weit, ohne die vielen verweinten Augen zu sehen. Aber wir hier haben die Alten und die Kranken ja weggesperrt. Wir sehen das ganze Elend höchstens kurz oder nur distanziert in den Medien. Und so hat sich unsere Mentalität darauf eingerichtet, dass sie erst wenige Minuten vor dem Unvermeidlichen, vor dem eigenen Sterben, oft in namenloses Entsetzen umschlägt. Aber bis dahin verdrängt der westliche Konsummensch und mit ihm auch der Konsumchrist, der Namenschrist, das, was er nicht haben will. Daher fehlt weithin die Sicht für die geistliche Drangsal hier bei uns heute. Dann in der Sterbestunde, dann ist sie allerdings da. Dann ist es aber zu spät. Dann können solche Seelen nur noch den Verlust alles irdisch Erstrebten beklagen. Ihre Seele klebt am Staub, aber sie wird nicht mehr belebt durch Gottes Wort, wie es im Psalm 119, 25 hieße. Die große Drangsal, die ist an dem wahren Gläubigen daher eher eine von Gott verordnete Kur, damit zeitgerecht das Herz und das Leben, das er uns gegeben hat, ausgerichtet wird auf das herrlich Schöne, das nachher kommt, zu Hause, beim Herrn. Und so stecken auch wir mittendrin in dieser Welt mit ihrem Tun, die sich verhält, als sei es nicht schon schlimm genug, dass der Tod von uns in die Welt gebracht wurde, sondern wo der Mensch sich auf Schritt und Tritt das Dasein gegenseitig verbittert, in einer Welt voller Blut und Gewalt und Lüge, die durch ihre Medien das alles noch steigert und pervertiert. Uns selber umgibt ja bereits ein völlig abgestumpftes Weltbild. Wir leben in einer Zeit, in der jährlich Millionen von Kindern umgebracht werden, damit sie nicht das Wohlleben der Eltern stören. Zum Unterschied von der Einstellung einer Hanna in der Bibel, der Mutter Samuels, die an ihrer Unfruchtbarkeit gelitten hat. Damals galt es noch als Strafe, als Fluch, kinderlos zu sein. Und so sehnten sich auch Abraham und Sarah nach einem Nachkommen. Worte wie, und der Herr suchte Hanna heim und sie wurde schwanger und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Ah, das sind ja heute zu Fremdworten geworden. Die Welt hat jetzt die Pille davor und sie hat die Pille danach. Ja, heute kann man in manchen europäischen Ländern nach der Geburt des Kindes sogar das Kind ablehnen. Und es wird getötet, wenn es den Eltern nicht gefällt. So weit sind wir jetzt. Wenn auch ernsthaft die Christen anders denken, so leben sie doch in dieser Gesellschaft. Am Ende kommt die fröhlich orphische Urhurde. Das war Georg Huntemanns zutreffende Voraussage. Und jetzt wagt man oft gar nicht mehr zu überlegen, wie es denn überhaupt weitergehen könnte. Ein altes Lied kannte noch die leidvollen Worte: Wir seufzen hier in schweren Banden und unsere Sonne scheinet nicht. Aber wir heute, wir überspielen ja längst alles gekonnt mit viel Unterhaltung. Es ist ein verrücktes Leben geworden, ähnlich den letzten Minuten auf der Titanic. Gottes Wort trifft alle dekadenten und pervertierten Generationen seit jeher, ob die Sodomiter, die Babylonier, die Römer, die Griechen, die Amerikaner und die Europäer, wie steht in Jesaja 5, 11 und 12, weh denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken nachzujagen und die am Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt. Zither und Harfe, Pauke, Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Ja, bei dem allen war aber bis jetzt von der größten Trübsal für die Gläubigen noch gar nicht die Rede. Die Kinder der Welt, die kennen sie ja gar nicht. Und die Namenschristen, die springen über sie hinweg. Aber alle jene, in denen wirklich die Ewigkeit aufgeweckt worden ist von Gott, jene, die durch den Glauben Gottes Kinder geworden sind, die kennen diese größte Trübsal. Warum sie die größte Trübsal ist? Weil sie den tiefsten Kern des inneren Menschen berührt, weil sie andauert bis zum Eingang in die Tore der Herrlichkeit Gottes. Deshalb ist sie die größte Trübsal. Es ist der immer neue Kampf zwischen Fleisch und Geist. Es ist dieser schmerzliche Kontrast zwischen dem, was wir sein sollen und was wir wirklich sind. Es ist der schmerzliche Kontrast zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir können. Wer Römer 7 kennt, der weiß, was gemeint ist. Zwar hat ein Dichter es schön zu Papier gebracht, als er schreibt, das ist mein Schmerz, das kränket mich, dass ich nicht kann genug lieben dich, wie ich dich lieben wollte. Es sind sehr wenige, die diesen Schmerz wirklich kennen. Die ihn aber kennen, die wissen, dass dieser Schmerz der tiefste ist. Und jeden Tag wird er wieder neu, dieser Schmerz hier auf Erden, denn alle Tage spüren wir den Gegensatz zwischen der göttlichen Verheißung und dem tatsächlichen Stand der Dinge in und um uns. Das ist einerseits das wunderbare Wort vor uns von der Sündenvergebung und der Gotteskindschaft. Andererseits ist auch bei den Besten noch so viel Schwachheit, so viel Armseligkeit, so viel Macht und Herrschaft der Sünde. Auf der einen Seite das Allmächtige, es ist vollbracht, ihm gegenüber aber scheint der Tod zu herrschen in ungebrochener Kraft. Da ist einerseits das Wort vom Triumph des Christus über die Welt und über die Mächte des Abgrunds. Andererseits wütet und tobt die Welt samt den Abgrundmächten, als ob sie noch die unbestrittenen Herrscher wären. Berührt uns das nicht? Hat irgendeinem von uns dieser Kontrast nicht schon die bittersten Schmerzen gemacht, dieser Kontrast zwischen Gottes Verheißungen und dem gegenwärtigen sichtbaren Stand der Dinge? Es sei denn, dass ihr unecht wärt, sagt uns das Wort Gottes im 2. Korintherbrief im Kapitel 13. Aber zurück zu Abraham. Und mit ihm haben wir einen Menschen vor uns, der wie wenig andere schwere, bange, lange Glaubensproben hat durchmachen müssen. 24 lange Jahre wartet er jetzt schon, der einsame, einsame Abraham. Stehst du nicht auch völlig alleine da in deinem Glaubensleben mit eben diesem furchtbaren Kontrast? Wir heute, wir können uns ja aufrichten an diesem Zeugnis, das Gott durch Abrahams Leben, durch seine Geschichte uns gibt. Aber er, für ihn selber waren kaum Glaubensbilder vorhanden. Und jetzt, da wir gelesen haben, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr, da war es höchste Zeit, menschlich gesprochen, höchste Zeit, weil unser Glaubensbarometer, das sinkt ja mit jedem Jahr dieses Kampfes, steht mit der Zeit immer mehr auf Sturm und Regen, wenn Gott sich nicht mit einem besonderen Gruß aus seinem Wort einstellt. Aber dann ist es wie Auftakt und Name und Inhalt einer wohltuenden Symphonie. Zugleich, wenn da steht, da erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Aber leider zu niedergeschlagen ist der Patriarch. Er fällt zwar sofort auf sein Angesicht, aber es ist nicht nur ein Niederfallen, um anzubeten. Es ist ein Zusammenbrechen. Ein Herr, ich kann nicht mehr. Und es beweist einen Abraham sonst unbekannten Wesenszug, der bisher noch nie in Erscheinung getreten ist und der in 1. Mose 17,17 festgehalten ist. Da steht, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Es ist uns persönlich aber sicher nicht unbekannt, dieses Lachen. Es ist ja kein Lachen aus dem Vergnügen heraus, sondern aus der Drangsal. Ich möchte nicht Verzweiflung dazu sagen, aber gerade deswegen zürnt Gott seinem Knecht auch nicht. Es ändert auch gar nichts an Gottes früherer Kernaussage. Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und Gott rechnet auch jetzt nicht anders. Er weiß, was für ein Gemächte wir sind. Und deshalb kommt jetzt vom Allmächtigen auch keine Strafrede, sondern im Gegenteil eine Fülle von Tröstungen. Wer das so noch nie erlebt und durchlebt hat, der steht entweder gar nicht oder erst ganz kurz im Glaubensleben. Wenn wir völlig am Ende sind, selber völlig am Ende sind, wenn uns quasi alle Hoffnung und Aussicht geschwunden ist und wir reagieren in ähnlicher Weise, nämlich verzweifelt und falsch, gerade dann kommt uns Gottes väterliches Erbarmen meistens so offensichtlich entgegen, dass wir völlig überwältigt sind. Anders als in jungen Glaubensjahren, da gibt Gott uns grundsätzlich sehr viel, eine Art Vorschuss und Segen. Aber mit der Zeit schneidet Gott es nach und nach ab. Von den hochmütigen Zeiten reden wir hier nicht. Ein Gläubiger, der sich überhebt, der hochmütig ist, der mehr von sich selber hält als von den anderen, der befindet sich ja längst im Strafvollzug. Nein, wir reden hier vielmehr von denen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, denen ihr Mitgestorbensein nicht nur klar ist, sondern eine freudige Tatsache, die dann aber mit den Jahren doch schier zur Verzweiflung gelangen, weil ihnen das Wort selig, die nicht sehen und doch glauben, mehr und mehr zu entgleiten droht, ja, in ihnen ersterben will. Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte. Einerseits vermittelt das tiefe Ehrfurcht, andererseits sind die Auswirkungen seines schwindenden Glaubens jetzt sichtbar. Und wie groß ist da die Gefahr, die Abhängigkeit von Gott zu vertauschen mit selbstgewählten, mit menschlichen Alternativen? In einer seiner letzten Predigten seines Lebens merkte ein bekannter Evangelist dazu an, der Weg, auf den Gott dich gestellt hat, das ist gerade der Weg, auf welchen er dich für sein Reich erziehen will und wenn es noch so jämmerlich hergeht. Es kann hoffnungslos aussehen, es kann verzweifelt aussehen, aber je verzweifelter, je hoffnungsloser der Weg, desto sicherer ist Gott darin. Wir aber pflegen so oft das Recht auf uns selber. Und es steigt nicht erst in schweren Anfechtungen hoch, das nimmt sich heute jeder schneller heraus, als er ursprünglich dachte und wollte. Es scheint uns schon in geringen Nöten kein großes Vergehen zu sein, auf unser eigenes Recht, auf unser eigenes Wohl zu pochen und uns selber irgendwie zu belohnen, uns selber zu ködern mit Gütern mancher Art und mit Gedanken, die das Ich regelrecht füttern und wieder aufpäppeln. Aber es ist gerade das Merkmal dieser heutigen Leidens- und armutsscheuen Christenheit, deren Glaubensleben von Anbeginn an darauf angelegt wird, etwas zu bekommen, zu erhalten, etwas zu konsumieren, jemand zu sein, hier auf Erden, nämlich, dass manche sogar überheblich blicken auf die früheren evangelischen und evangelikalen Geschwister, die Brüder und Schwestern vergangener Jahrzehnte, weil sie noch das eine oder andere Kirchliche ihrer Zeit beibehalten haben. Wenn man aber deren Biografien liest, dann merkt man, dass, obwohl wir meinen, sie wären weniger konsequent gelaufen als wir, sie aber in all ihrer Drangsal ihr Recht auf sich selber für gekreuzigt gehalten haben, was heute größtenteils fehlt oder gar nicht mehr verstanden wird. Wenn zum Beispiel eine gichtkranke Lala Hahn, die Frau von Traugott Hahn, deren Leben wir neulich betrachtet haben, in ihrem schweren Leiden 30 Jahre kein Wort des Jammers hervorbrachte. Manches Mal nur sah ihr Mann die Tränen, zu hören war nichts. Oder wenn ein Wilhelm Busch in seiner Gefängniszelle, die so klein war, dass seine Frau zu ihm sagte, du tust mir ja so leid, ihr heftig widersprochen hat, weil er dort glücklich war, weil Gott ihm dort ins Herz gesprochen hat und das hat er mehr geschätzt als seine Freiheit. Und es würde uns die Zeit zu kurz von Ludwig Hofacker, Champagne, Marie Durand und hunderten anderen zu erzählen. Überlegen wir mal ernsthaft, wo wir unser Recht auf uns selber wieder aufgenommen haben in der Nachfolge. Werden wir nicht manchmal zornig, wenn uns was begegnet? Ja, darf man uns denn antupfen? Darf man über uns etwas sagen, was uns nicht gefällt, was vielleicht gelogen ist oder vielleicht auch wahr? Aber es kränkt uns und dann können wir nicht mehr schlafen, sondern uns ab, wollen Distanz haben zwischen unserer werten Person und denen, die Gott gesandt hat, uns zu beleidigen und zu missachten. Und erst recht, wenn die großen Dinge herankommen, die Gott beschlossen hat zur Änderung unseres Lebens. Dann fallen wir, mag sein, vielleicht entsetzt, aber doch auf unser Angesicht, weil wir dem gegenüber hilflos sind. Und schaut nach außen hin gläubig aus und demütig. Das glauben wir uns sogar selber. Aber innerlich rebellieren wir. Und wir lachen über das, was wir längst nicht mehr glauben können. Da ist längst etwas gestorben in uns. Ist ja gut so. Da war nämlich etwas, woran wir uns innerlich gehängt hatten, worauf wir Hoffnung hatten, ein Stück persönliches Glaubensleben, ein Stück, das uns innerlich abgehoben hat von wer weiß was und von wer weiß wem. Darauf haben wir etwas gehalten, darauf haben wir hingestiert, als sei es unser persönliches Glaubenseigentum. Wir, der gläubige Mann, wir, die gläubige Frau. Und dann hat Gott das abgeschnitten durch eine lange Wartezeit, durch eine Durststrecke, in der wir nicht mehr mithalten konnten. Und jetzt ist alles kaputt. Die Jahre haben ihr Werk getan, nichts ist gekommen. Vergessen ist Psalm 103, der bekannte Psalm 103, wo steht, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, wir sitzen noch hier in der Gemeinschaft, aber da ist vieles nicht mehr aktiv in uns. Wir haben längst billige Alternativen gefunden für das Leben aus Gott, für das Vertrauen, für das Abhängigsein, wie es sein hätte sollen. Da und dort haben wir uns das Leben inzwischen gerichtet. Es gibt ja dazu auch christliche Literatur und Predigten genug, um dem Willen Gottes klug auszuweichen, um vieles zu umgehen, was Gott als Frucht in uns erreichen will. Und so führen wir im Grunde einen Kampf gegen den Glauben an Gott, während wir den Glauben an uns in Betrieb halten. Stünden wir denn auch da vor den anderen, wenn die merkten, wie leer wir geworden sind? Soll das ein Christ sein? Ja, und so fallen wir dann auf unser Angesicht und lachen, aus Frust, aus Enttäuschung, vor lauter Realität. Und die Zeit der Hoffnungslosigkeit, die läuft weiter. Also entweder hören wir jetzt genau hin auf Gottes Willen und sein Evangelium oder winden wir uns weiter heraus aus Gottes Führung, weil wir unser eigenes Glaubensleben um jeden Preis weiter pflegen wollen. Ja, beachten wir, was Abraham jetzt sagt. Da steht in den Versen 18 und 19, und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott, nein, da ist er, der billige Ersatz, da, hier haben wir ihn. Das ist das Gängige, die menschliche, die christliche Lösung. Wir haben ja selber etwas erreicht, Herr, Herr. Wir brauchen nicht das ganze Evangelium in seiner vollen, tödlichen Auswirkung für unser Ich, in seiner vollen, lebendig machenden Auswirkung in dir. Wir haben uns inzwischen selber weiterentwickelt. Schau doch her. Wir haben mit deiner Hilfe und ganz orthodox, wie wir doch sind, selber etwas zustande gebracht. Und jetzt gib Gnade dazu. Oh Gott, lass unser eigenes christliches Machwerk gesegnet sein. Die ganze Bibel spricht immer wieder von solchen Ersatzlösungen, unsertwegen. Wir lesen Gottes Wort doch so oft nicht, um damit Gott zu unseren Herzen sprechen und es ändern zu lassen. Wir lesen die Bibel weitaus mehr mit dem Ziel, anderen eins auszuwischen, die nicht so sind und denken wie wir. Wir wollen theologisch gewappnet sein. Und Gott sagt nein. Es steht in Zacharia 5, im Abvers 5, ein interessantes Wort über die Gesetzlosigkeit. Da steht, und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir, erhebe doch deine Augen und sieh, was da herauskommt. Ich aber fragte, was ist das? Und er antwortete, das ist ein Efa, was da hervorkommt. Und er fügte hinzu, darauf ist ihr Auge gerichtet überall auf der Erde. Und siehe, da erhob sich eine Scheibe von Blei und eine Frau saß drinnen im Efa. Da sprach er, das ist die Gesetzlosigkeit. Und er stieß sie wieder in das Efa hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung. Ja, die verdammte, fromme Gesetzlosigkeit. Der eigenwillige, der auftraglose, der selbsterwählte Gottesdienst. Das ist der Ersatz für Gehorsam. Aber eben dieser Ersatz ist Sünde wie Zauberei, ist Abgötterei, ist Götzendienst. Der Name Jesu wird so in der Christenheit missbraucht für den eigensüchtigen und selbstaufwertenden Dienst. Nicht nur von Pastoren und Predigern, sondern von jedem Christen, der seine eigenen Ziele verfolgt. In der Gemeinde, in der Familie, im Haushalt, im Beruf, im Miteinander. Und es ist schrecklich, sich als gläubig zu bezeichnen und etwas anderes anzustreben und zu erreichen, als das, was Gott von uns will. In Wahrheit ist es diabolisch und antichristlich. Und denken wir nur nicht, wir seien gefeit davor. Ach, sagen viele, dass unser Werk, unser lieb Kind doch leben und bestehen möchte vor dir. Aber das ist nicht Inhalt und Ziel des Wortes, habt Glauben an Gott, wie er in Markus 11, 22 steht, oder wie der Herr sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich in Johannes 14, 1, beziehungsweise derselbe, nämlich der Heilige Geist, wird die Welt überführen von der Sünde, dass sie nicht glauben an mich, Johannes 16, 8 bis 9. Ja, das ist die Sünde, wie sie als solche zu Recht bezeichnet wird, die Zielverfehlung. Und wenn wir weiter auf diese Weise auf unserem Angesicht liegen, dann können wir warten, bis wir schwarz werden. Dann können wir lachen oder können wir weinen oder jammern, wie so viele, wie schlecht sie behandelt werden. Im neuen Leben, das der Christus ist für sie. Ja, was soll denn das sein? Was soll das werden? Hört man zu in den Kreisen, nach den Stunden, nach den Gottesdiensten, wie die Leute erzählen, die dort sind, wie sie gemobbt und gequält werden, wie sie leiden unter der Missachtung. Ja, wenn dieselben Leute aber drunter blieben, am Kreuz blieben, mitgekreuzigt mit Christus, und wenn sie das tun würden, was Gott ihnen aufgetragen hat, nämlich was leicht wäre, und nicht, was sie selber wollen und zu tun pflegen in ihrem Hochmut, worauf sie aber die ganze Zeit heimlich ihre Hoffnung setzen, nämlich, dass man ihnen wohltut, sie hofiert, ihnen schönredet, dann könnten sie, gemobbt oder nicht, gesund oder krank, jung oder alt, dann könnten sie auf andere zugehen, anderen helfen, für andere da sein und sich selbst dabei für nichts achten, in Christus vor Gott. Dann hätten sie da nichts zu lachen in ihrer Verzweiflung. Dann hätten sie Frieden in Christus. Gott will doch nur seinen Sohn in dir sehen. Sonst nichts und niemanden. Auch keinen Ismael. Keinen Ersatz. Keinen selbsterwählten Glaubensersatz, den du dir mit der Zeit zurechtgelegt hast. Unser geistliches Gerede sieht oft lange gut aus vor den Leuten. Wie oft hört man da von geistlichen Zielen und auch von Erfolgen, aber ist es das, was Gott will? Ist es das, was er mir aufgetragen hat, was er für mich will? Ist das meine Lebenslinie? Aber dann, wenn der Frust kommt, die Leere, dann kommt Thema Nummer 2. Jesus muss bald wiederkommen, denn unser geistlicher Zirkus ist in Gefahr. Und seit Jahrhunderten ist es dieselbe Masche. Wir haben vom Kampf des Fleisches mit dem Geist in uns gesprochen. Und da hast du ihn. Tun wir doch endlich die Werke. Die Dinge, die kleinen, die einfachen, die auf uns zugeschnittenen Dinge, Werke und Schritte, die wir als den klaren Willen Gottes für uns erkannt haben, und lassen wir doch die blumenreichen Ersatzlösungen. Dann wird die Freudigkeit seines Glaubenslebens in uns nicht lange auf sich warten lassen. Werfen wir sie ihm zu Füßen, unsere Heuchelei, die uns am wahren Glaubensleben hindert. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass zwischen dir und jemand anderem eine langjährige Verstimmung herrscht oder dass schon lange eine Rebellion in deinem Herzen da ist gegen ein bestimmtes Wort Gottes, mit dem er etwas Bestimmtes verlangt von dir. Willst du dich immer noch nicht aufmachen und den untersten Weg gehen, weil du dich immer noch nicht demütigen willst? Stattdessen tust du etwas Rechtes in deinen Augen. Du pflegst deinen Ismael, deinen Ersatz, du arbeitest vielleicht mit doppelter Kraft mit in einem christlichen Werk. Aber mahnt dich nicht die Stimme des Heiligen Geistes schon lange, dass du jetzt mit deiner Lieblingssünde gründlich brechen sollst? Was ist es? Das Schmollen? Die Ehrsucht? Die Streitsucht, das letzte Wort haben müssen? Die Rechthaberei, die Herrschsucht? Oder was ist es sonst? Du weißt es. Solltest du nicht längst jedes Joch schon lange weggerissen haben, in der Familie, in der Arbeit, in der Gemeinde? Hast du statt gehorsam zu werden Gott mit irgendetwas abgefunden, mit einem Ersatz, mit einem vor Gott hässlichen, vor den Menschen aber anerkannten Ersatz? Vielleicht hält man mich und dich für fleißig, für tüchtig, ja für liebevoll. Gott aber schreibt aus seiner Sicht mit dem Finger auf die Tafel unseres Herzens: zu leicht befunden. Was würden wir wohl denken von einer Haushaltshilfe, die wir zum Kartoffelschälen rufen, die aber stattdessen mit dem Staubsaugen beginnt oder lieber einen Vorhang häkelt? Oder wie kommt uns ein Arzt vor, der zu einem Schwerkranken gerufen wird und der statt dem Patienten die rechte Arznei zu geben, ihm lieber den neuesten Dorftratsch erzählt? Ist der Glaube tatsächlich in uns der Sieg, der die Welt überwindet, wie 1. Johannes 5,4 sagt? Oder müssen wir jetzt wieder lachen? Müssen wir innerlich verbissen und verzweifelt lachen, weil wir nie zugelassen haben, dass der Glaube den Sieg behalten hat in uns? Der Glaube, der unser eigenes Herz mit seiner Trägheit und Lüsternheit, mit seiner Unwahrheit und Heuchelei überwunden hat. So sagt es jedenfalls Gottes Wort. Jesu vollkommenes Opfer ist vollbracht. Nun ist er unser Leben. Wenn wir jetzt im Geist wandeln und uns der Sünde für gestorben achten, dann sind die Lüste des Fleisches machtlos, auch die verdeckten. Denn alle Ersatzhandlungen, und deren sind viele in unserem Leben, die kleinen und die großen Ausweichmanöver, die sind genauso Zielverfehlung wie jede andere Sünde. Sie bringen uns ab vom rechten, vom schmalen Weg. Sie sind eine Wegverbreiterung, die Linie Gottes verlässt. Und was weißt du, Mensch, wo du am Ende ankommst? Denken wir an Demas, an Hymenäus und Philetus. Aber zurück zu Abraham. Auf ihm kommt, noch weiß er es nicht, der Tag zu, an dem Gott seinen Sohn von ihm fordern wird. Aber nicht den Ismael, sondern den Isaak, den Sohn, dessen Name Lachen bedeutet. Und auch du weißt heute noch nicht, was Gott von dir fordern wird, auch ich nicht. Aber was er fordert, das wird uns jedes Mal alles kosten. Bist du bereit? Deshalb hören wir doch heute auf mit der Heuchelei, mit unseren Ersatzlösungen. Lügen wir einander nicht mehr an. Reden wir die Wahrheit untereinander. Denn alles Heu, alle Stroh, alle Stoppeln werden verbrennen. Wollen wir damit warten, bis unsere Sterbestunde da ist? Das ist er ja, der geistliche Kampf. Der Krieg aber, der ist des Herrn und niemandes sonst. So steht es in 1. Samuel 17,47. Er ist der rechte Kriegsmann. Und auch das Reich und die Kraft und der Sieg ist nicht unsere Sache, sondern die unseres Herrn. Auch unser Herz. Es steht in 1. Johannes 3,19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Wer wirklich will, wer gehorsam sein will, mit dem kommt Gott auch zum Ziel, weil Gott will. So freundlich sagt er uns in 1. Johannes 4,4, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist größer als der in der Welt ist. Amen.